ARD. WDR 5. Das philosophische Radio mit Jürgen Wiebeke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Wenn man sich mal die Frage stellt, wie hat denn eigentlich mal alles angefangen? Wo hat es die ersten Geistesblitze gegeben? Dann führen ja, was die Philosophie angeht, viele Wege ins antike Griechenland. Sokrates, Platon, Aristoteles, die haben schon die geistigen Nüsse geknackt, von denen wir heute noch knabbern. Und konnten seinerzeit natürlich gar nicht wissen, dass etliche tausend Kilometer entfernt, nämlich im alten China, auch fleißig darüber nachgedacht wurde, was es mit dieser Welt auf sich hat und welchen Platz wir Menschen darin haben. Was es heißt, ein gutes Leben zu führen und ein möglichst weiser Mensch zu sein. Und eine der philosophischen Schulen des altchinesischen Denkens wird uns heute beschäftigen, und zwar der Daoismus. Noch genauer einer der Vertreter dieser Denkschule, nämlich, ich hoffe, ich krieg's einigermaßen ausgesprochen, Zhuangzi, so probieren wir das heute mal. Und nur zur Orientierung zeitlich, wir sind jetzt im 4. Jahrhundert vor Christus. Das ist lange her und trotzdem gibt es ja inzwischen einen ziemlich regen Transfer zwischen fernöstlicher und westlicher Philosophie. Frage also heute, was können wir anfangen im 21. Jahrhundert mit daoistischem Denken? Was heißt es, diesem Pfad zu folgen? Wer mag, meldet sich gern dazu mit Fragen oder Kommentaren. Unsere Telefonnummer 0800 5678 und dreimal die 5 oder die Mailadresse philo@wdr.de. philo@wdr.de oder 0800 5678 und dreimal die 5. Unser Gast heute, Michael Witschier. Er ist Philosophiedidaktiker, selber viele Jahre Philosophielehrer gewesen. Ja, und ich glaube, man kann sagen, den Daoismus, dafür interessiert er sich schon seit Jahrzehnten. Willkommen, Herr Witschier.
Ja, guten Abend, Herr Wiebeke. Vielen Dank auch für die Einladung. Und soll ich beginnen mit einer Erklärung, was Dao bedeutet?
Ich würde fast eher mal mit dem Menschen beginnen. Dann okay. Haben wir es in Fleisch und Blut, nämlich Zhuangzi.
Ja.
Was wissen wir über ihn?
Recht wenig. Und Sie haben eben schon das Wichtigste eigentlich gesagt. Er soll im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung oder vor Christus geboren worden sein in Nordchina. Und verbürgt, allerdings ist sein Chronograph, sein Biograph, hat das erst 500 Jahre später aufgeschrieben, soll er im bürgerlichen Leben Aufseher in einem Lackgarten gewesen sein.
Was kann das sein, ein Lackgarten?
Das gibt es auch heute noch. Man kennt es von den Gummibäumen in Südamerika. Und das ist eben, sind Bäume, wo man mit einem Messer den Baum anritzt und dann kommt da so eine weiße Flüssigkeit raus und die wird dann später eingefärbt und man kennt das von chinesischen Lackdosen. Mhm. Das wird schwarz oder rot eingefärbt und ja, das war natürlich Arbeit für einen Fürsten, aber so konnte er sich sozusagen auch sein Privatleben erhalten. Er wurde nämlich mehrfach, also zumindest zweimal, angefragt, ob er nicht als Minister am Hofe, als Berater arbeiten wolle.
Ja.
Und das hat er auf seine vielleicht ganz mutige, freche Weise abgelehnt. Da kamen nämlich zwei Boten und fragten, ob er jetzt also mitkommen wolle. Und dann sagte der denen, ihr kennt doch bei euch im Tempel diese heilige Schildkröte, die da in einem Schrein liegt und in einem kostbaren Tuch eingehüllt ist. Was glaubt ihr, fühlt die sich da oben in dem Schrein wohl oder wäre die lieber noch am Leben und würde durch den Sand kriechen? Und dann haben die Boten natürlich gesagt, ja, die wäre mit Sicherheit noch lieber am Leben. Und dann hat er gesagt, ja.
So geht's mir auch.
So geht's mir auch. Und hat sie also unverrichteter Dinge dann wieder abziehen lassen. Und ja, das ist so eine kleine Anekdote, eine kleine Episode, die eben deutlich zeigt, wie mutig er auch war und wie eigenständig, wie kritisch er war. Denn er wusste, wenn er an den Hof geht, dann muss er sich natürlich auch den gängigen Riten und Ritualen unterwerfen.
Aber wenn wir jetzt schon in dieser Anekdote drin sind und ihn uns vorstellen als eine Schildkröte, die lieber im Freien lebt, ist das schon ein erster Hinweis auf seine Denkungsart?
Auf jeden Fall. Also er ist ja, wir würden sagen, ein Naturphilosoph, der sich darum bemüht, im Einklang mit dem ständigen Wandel der Natur zu leben und dabei die alles entscheidende daoistische Tugend des Nicht-Tuns, also nicht des Nichts-Tuns, sondern des Nicht-Tuns zu entwickeln. Und das kann man eben am allerbesten, wenn man sorg- und ziellos durch die Gegend streift. Und dabei
im Tempo der Schildkröte.
Genau. Und dabei im optimalen Falle sogar vergisst, dass man sich auf einem Weg befindet, sodass also hier auch nicht der Eindruck entstehen kann, der Weg sei das Ziel. So etwas ist dem daoistischen Denken vollkommen fremd, weil es ja eine Philosophie des Werdens ist, des ständigen Wandels.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon in den Begriffen drin. Wenn Sie sagen, der Weg, dann ist das ja eigentlich die gängige Übersetzung für das Dao.
Ja.
Aber so wie ich Sie jetzt verstanden habe, schränken Sie das auch gleich ein, dass wir das hoffentlich nicht falsch verstehen.
Ja, also es gibt eine wörtliche Übersetzung, da heißt Dao einfach Weg oder Straße. Es besteht aus den beiden chinesischen Schriftzeichen für Kopf und für Gehen. Man könnte es im übertragenen Sinne auch als Gedankengang übersetzen. Und es meint im daoistischen Sinne dreierlei. Also einmal ist es der große Wandel der Natur, die kosmischen Kräfte, die da walten und die dann für uns vor allen Dingen sichtbar werden im Jahreskreislauf. Dort werden sie ja wirksam und verfolgen aber dabei kein Ziel. Die zweite Bedeutung habe ich schon angedeutet.
Moment, bleiben wir mal bei der ersten,
ja,
damit ich die auch gut verstehe.
Ja.
Ging er also davon aus, in einer Ordnung zu leben?
Ja,
und zwar ist es alles wohl sortiert?
Ja, und zwar in einer kosmischen Ordnung. Und das ist allerdings ein Bereich, der sich zwischen Himmel und Erde abspielt, also in dem, was man auch die Immanenz bezeichnet, eine Transzendenz, also ein Übersteigen dieser Sphäre, das war für ihn uninteressant und auch letztlich nicht zu erforschen. Und die Daoisten sind da ganz konsequent und sagen, wir denken nicht über den Anfang hinaus und auch nicht über das Ende. Sie befreien sich durch diesen Akt auch von jeder Abhängigkeit von Göttern, sind denen also zu nichts verpflichtet, sondern kümmern sich nur um ein naturgerechtes Leben im Wandel der Zeit. Und dabei ist man natürlich sehr gut beraten, dass man als ein Naturwesen, das sind wir ja alle, sich auch um seinen Körper kümmert. Und für das daoistische Denken ist für uns vielleicht etwas überraschend, gibt es keine Trennung zwischen Körper und Geist. Und es gibt auch nur einen einzigen Begriff für Denken und Fühlen, nämlich den Herzgeist. Also das Denken, was wir so hoch achten, was ja auch im abendländischen Denken dann die Bestimmung des Menschen ausmacht, als vernunftbegabtes Sinnenwesen, das ist diesen Denkern vollkommen fremd.
Und das, wenn Kant jetzt zuhören würde, du liebe Zeit, dem würden sich die Haare sträuben.
Ja, es geht aber nicht darum, jetzt das eine gegen das andere auszuspielen. Ich bin ja selber auch durch die Schule des abendländischen Denkens an der Universität gegangen, habe das als Lehrer auch meinen Schülern vermittelt und habe dann mit 50 plus durch einen glücklichen Zufall diese andere Art des Denkens kennengelernt. Und ich bin froh, dass ich diese Alternative noch kenne. Also unser abendländisches Denken basiert ja ganz auf dem, was ist, auf dem Sein. Das hat der Aristoteles auch festgeschrieben. Und dieses Denken im asiatischen Raum ganz auf dem Wandel, auf dem Werden.
Ja. Und wir müssen vervollständigen, ja, denn ich hatte Sie unterbrochen. Sie haben gesagt, das Tao beinhaltet dreierlei.
Ja.
Das erste war?
Der große kosmische Wandel.
Der Wandel.
Der von selbst so die Dinge entstehen lässt.
Ja. Das zweite?
Das zweite ist im eigentlichen Sinne der Weg eines Menschen, der sich bewusst auch darum bemüht, im Einklang zu leben mit diesem Wandel und dabei die wichtigste Tugend des Daoismus zu entwickeln, nämlich das Nicht-Tun. Mhm. Dass man nicht mit dem Nichtstun verwechseln sollte, denn ich könnte das jetzt mal ganz einfach auf den Punkt bringen, zu wandern, zu gehen, ist für einen Daoisten besser, als im Bett zu liegen. Also
wir würden das zuallererst als Aktivität deuten, genau. Aber das ist nicht der Punkt.
Es ist ein Minimalismus, denn wenn man die Natur beobachtet, funktioniert die ja für uns von selbst so. Und zwar eigentlich optimal. Und wir haben ja leider in unserer Gegenwart oft die Erfahrung gemacht, dass wir mit unseren Eingriffen in die Natur diese Prozesse eher stören.
Also nicht tun heißt dann nicht handeln, nicht eingreifen.
Doch minimale, kleine Eingriffe. Ich sag's mal am Beispiel des Pflanzenbaus. Dass ich natürlich Unkraut jäte, dass ich auch meine Pflanzen gieße, dass ich aber nicht wie in einer schönen Geschichte von Zhuang Zi, wie der Bauer aus Song, hingehe und versuche, den Pflanzen beim Wachsen zu helfen, nämlich an ihnen zu ziehen. Ja. Denn der Sohn des Bauern aus Song, der hat am nächsten Tag ein Feld vorgefunden, wo die Pflanzen alle verdorrt waren. Und das lässt sich übrigens auch, weil Sie vorhin ja die Aktualität ansprachen, das lässt sich ganz einfach auch übertragen auf den Bereich der Pädagogik, auf den Bereich der Schule.
Dass man an Kindern nicht ziehen soll.
Genau. Dass man, und das Zweite wäre, das ist eben dem daoistischen Denken auch ganz fremd, dass man keine Ziele, erklärten Ziele verfolgt.
Wäre das jetzt das Dritte schon?
Das Dritte wäre jetzt, dass ich im Einklang mit der Natur mein Naturell, was ich von Natur aus bekommen habe, entwickle. Mhm. Und dadurch wird, also als aufrichtiger Mensch, würden die Daoisten sagen, und dadurch wird dann die alles entscheidende ethische Orientierung, es ist keine Moral, eine ethische Orientierung im daoistischen Sinne begründet.
Was kann das für eine ethische Orientierung sein?
Ja, dass ich naturgemäß, menschengerecht mich verhalte. Also die Daoisten setzen sich, Zhuang Zi vor allen Dingen, sehr kritisch von den Konfuzianern ab.
Konfuzius war vorher.
Ja, der war ja etwa zeitgleich wie Lao Tse, sagen wir. Mhm. Und der ist ja auch zu einer Staatsphilosophie erhoben worden, weil er ein ganz hierarchisches Weltbild entwickelt hat, wo es um Regeln, um Rituale geht.
Ja.
Und dieser Zhuang Zi war ein sehr kritischer Kopf, der sagte, Moment, wenn ihr uns vorschreibt, was Menschlichkeit, was Rechtschaffenheit bedeutet, dann besteht sofort die Gefahr der Heuchelei. Also lassen wir das besser, sondern hören auf unsere innere Stimme, auf unser Herz und verhalten uns naturgemäß.
Was ich noch im Kopf habe, weil wir vor vielen Jahren an dieser Stelle mal über Konfuzius gesprochen haben, war doch der Gedanke, deswegen sagen sie auch Staatsphilosoph und Regelphilosoph, dass die Aufgabe jedes Einzelnen darin besteht zu schauen, wie haben das eigentlich die Vorfahren gemacht? Und das fügt sich zu einem Sinn. Also ich orientiere mich rückwärts, in die Vergangenheit gerichtet.
Also die Schüler des Konfuzianismus müssen vor allen Dingen studieren. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir Anlagen haben, man könnte auch sagen Keime, die entwickelt werden müssen. Und der wichtigste Keim ist eben die Einsicht, die Weisheit, was ist gut und was ist schlecht. Und dazu muss man natürlich die Bücher von Konfuzius oder Konfuzius studieren, um zu dieser Einsicht zu gelangen. Mhm. Da ist Zhuang Zi von...
Ich muss die Welt nicht komplett neu machen. Also ich soll mich lieber orientieren an dem, was schon gegeben ist.
Genau. Und wenn ich das dann beherzige und auch entsprechend in dieser Hierarchie, also vom Kind gegenüber den Eltern, die Eltern gegenüber dem Fürsten, der Fürsten wieder gegenüber dem Kaiser. Wenn das eingehalten wird mit den entsprechenden Höflichkeitsformen, dann sind für Konfuzius die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine Gesellschaft funktioniert und friendlich ist.
Und dann geht Zhang Zi hin und sagt, Konfuzius, Irrtum, weil?
Ja, es gibt ein berühmtes Kapitel in seinem Werk, das heißt übrigens auch Zhang Zi. Es ist erst 1000 Jahre später von einem Kaiser sozusagen mit einem anderen Namen geadelt worden, nämlich das wahre Buch vom südlichen Blütenland. Das klingt ja sehr poetisch, wird aber auch dem Inhalt sehr gerecht. Und also er ist äußerst kritisch gegenüber jeder Art von Vorliebe oder Abneigung, Vorschriften, ne, oder Normen. Da wären wir uns auch wieder bei Kant, ne, Geboten und Verboten, weil er immer die Gefahr sieht, dass wir nicht mehr natürlich menschlich, sondern menschlich sozusagen urteilen.
Also es gibt natürlich tausend Fragen zu diesem Stoff, gerade weil er auch ein paar tausend Jahre alt ist und unser Wissen folglich überschaubar.
Ja.
Und ich will Ihnen gerne mal ein paar Brocken hinwerfen, was wir schon für Zuschriften bekommen haben an philo@wdr.de. Dann können wir es nach und nach entwickeln. Ich nehme mal die Mail von Klaus Petersen aus Wuppertal. Und zwar deswegen, weil wir bislang wie selbstverständlich von Daoismus gesprochen haben. Und die Frage ist ja, ist das eigentlich ein Ismus? Und bei Klaus Petersen steht, Dao ist kein Weg und keine Methode. Das sind nur Verlegenheits- oder Zufallsnamen. Das Dao ist an sich die unbenennbare mystische Essenz allen Seins, aus der alles hervorgeht und die in allem ist. Es bedarf also keiner Suche, sondern lediglich einer Gewahrwerdung meiner innersten Qualität als Ausformung des Dao in mir, wodurch zugleich ich auch mit allem anderen, das es gibt, verbunden bin, meint Klaus Petersen.
Er hat vollkommen recht und es ist, das steht bei Lao Tzu in seinem Tao Te Ching oder Dao De Jing schon im ersten Kapitel, es ist unbenennbar und es ist unerkennbar. Und jeder Name, allein Dao, den wir ihm geben, ist schon sozusagen ein Fehlgriff. Mhm. Deswegen, in letzter Konsequenz, müsste man schweigen.
Das heißt, dass wir hier eine Stunde über Zhang Zi sprechen, damit wäre er selber gar nicht einverstanden gewesen.
Ja, also das Problem, was Zhuang Zi sieht, ist, wenn wir mit Hilfe der Sprache Begriffe bilden oder die Wirklichkeit konstruieren und uns zurecht formulieren, dass dadurch natürlich immer wieder Streitigkeiten entstehen. Er nennt das den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Wir würden sagen, zwischen richtig und falsch. Und deswegen, wir kennen das auch als Sprichwort, schweigend ins Gespräch vertieft. Ich wollte Ihnen schon vorschlagen, dass wir das mal 5 Minuten probieren, aber dann hätten die Hörer natürlich nichts mehr von uns. Das kann man aber natürlich auch alleine oder mit jemandem anderen. Wenn man durch den Wald spaziert, kann man das ja mal testen.
Also es gibt sehr viele gute Orte, an denen man das Schweigen ausprobieren kann. Ob das Radiostudio ein guter Ort ist, das lassen wir mal verstehen.
Also das ist sozusagen so wie das Nicht-Tun. Da merken Sie auch wieder, das Nicht-Reden ist eigentlich die angemessenste Form, auch über das Dao. Ja, man kann nicht mehr sagen zu sprechen. Wir können es weder sprechend noch schweigend erkennen. Das geht also auch weit über Wittgenstein hinaus, der ja gesagt hat, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Da würde Lao Tzu sagen, nein, auch schweigend können wir das letztlich nicht. Es gibt einen schönen Begriff dafür von dem französischen Sinologen Julien, realisieren. Also das ist das, was man versuchen sollte, in einer Situation sich ganz auf die Situation einzulassen und nicht schnell oder vorschnell mit Begriffen etwas sozusagen auf den Punkt zu bringen und damit auch zu erledigen.
Also da kann ich nur sagen, aus diesem Widerspruch kommen wir heute nicht raus. Wir wollen miteinander sprechen, auch wenn wir jetzt im Kopf haben, dass unsere Worte über diesen Stoff immer nur vorläufig sind und das Eigentliche dieses DAO dann gar nicht treffen. Wir wollen Richtung Wien sprechen. Frieda Lampel ist am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Lampel.
Ja, hallo, grüß Gott. Danke, dass ich hier sein darf. Mhm. Ich habe jetzt gar nicht ganz genau zuhören können, weil ich mit der Kollegin gesprochen habe. Aber
dann besinnen Sie sich einfach drauf, warum Sie dachten, zu der Idee DAO, Daoismus, da möchten Sie ein Wort sagen.
Ja, ich habe vor 11 Jahren meinen Sohn verloren und da hat mir dann das DAO in dieser Hinsicht sehr geholfen, der Daoismus, weil das ist eine Lebensphilosophie, die ganz frei ist. Also da herrscht kein Druck, den man ja dann aufgrund so eines Ereignisses hat, von überall her. Mhm. Und es geht auch dann das Vertrauen momentan, wenn sowas passiert, komplett verloren. Und ich habe da vieles dann natürlich versucht, mir Unterstützung zu suchen und habe vieles gestreift. Unter anderem bin ich kurz beim Buddhismus und hab mir das angeschaut alles. Aber im Endeffekt hat mir diese Lebensphilosophie des Daoismus am meisten Unterstützung gebracht.
Worin besteht denn die Hilfe?
Weil die Hilfe eben die Natur, das habe ich praktisch vor der Nase. Und da sehe ich, was passiert. Also, und dass die Sonne geht auf, sie geht unter, die Pflanze wächst, der Frühling kommt, der Winter. Aber es kommt alles in einer Form immer wieder. Also es geht nichts verloren und es ist auch eine gewisse, es ist ein Wandel. Mhm. Und wenn man ins Wasser springt, zum Beispiel, oder ich bin im Wasser und schwimme gegen den Strom, dann ist das anstrengend. Aber wenn ich mitschwimme, sozusagen auch mit der Natur, die es mir zeigt, dann entsteht ein gewisses Vertrauen und eine Gelassenheit.
Frau Lampel, man kommt mit. Sie konnten nicht ahnen, dass wir ausgerechnet das Schwimmen im Wasser uns auch noch mal so ein bisschen vornehmen wollten in dieser Stunde. Ich werde dazu gleich einen kleinen Absatz vorlesen. Aber erstmal, Michael Witsch hier, Sie wussten nicht, dass der Zusammenhang zwischen Trauer und Verlust und dem Daoismus als mögliche Hilfestellung, dass das jetzt hier als Gedanke auftauchen würde. Aber kriegen Sie das zu fassen? Also die Idee, die dahinter steckt?
Ja, vielen Dank für diese wertvollen Hinweise. Das findet man im Zhuangzi selber auch an verschiedenen Stellen thematisiert. Und die vielleicht bekannteste Stelle ist die, wo Zhuangzi erfährt, dass seine Frau gestorben ist. Und er sitzt zu Hause, er trommelt und singt. Und dann kommt sein bester Freund vorbei und sagt, hör mal, das geht aber jetzt gar nicht. Du musst traurig sein. Und dann sagt er, warum? Das Leben durchläuft, und die Zuhörerin hat das ja gerade auch nochmal geschildert, verschiedene Phasen. Mhm. Und jetzt ist meine Frau in eine neue Phase eingetreten, nämlich es geht um einen Wandel, dass ihre Lebenskräfte sie verlassen. Wenn ich jetzt weinen und heulen würde, dann würde ich damit zeigen, dass ich diesen natürlichen Prozess, also von der Entstehung des Lebens, von der Lebendigkeit und dem Vergehen, dass ich das nicht erkannt und auch nicht für gut befunden hätte. Und ich finde, gerade wenn es um das Thema Tod geht, ist der Daoismus eine große, eine gute Hilfe, weil er eben zu mehr Gelassenheit verhilft, weil man von Anfang an sagt, und es gibt mit drei Worten kann man es sozusagen auf den Punkt bringen. Ein Satz im Zhuangzi, der lautet, wer lebt, stirbt. Das gehört ganz selbstverständlich zusammen und ist auch kein Grund zu verzweifeln oder traurig zu sein, sondern Daoisten sind von Anfang an sozusagen einvernehmlich mit beiden Phänomenen.
Also klingt natürlich geradezu verführerisch gut, so umzugehen mit einem existenziellen Problem. Mhm. Und wir könnten viele Abende alleine damit bestreiten, was es für Erklärungsversuche gibt, wie wir mit Endlichkeit umgehen können. Aber Frau Lampel, nur noch mal an Sie gefragt. Die Deutung von Michael Witt hier einverstanden?
Also ganz, ganz. Das ist eben das Großartige beim Philosophen, dass er die Dinge auf den Punkt bringt. Und das, was ich nur kurz sagen möchte, ist, dass der Daoismus auch in einer Form sehr zärtlich ist, sehr tröstend, aber auch sehr stärkend. Mhm. Und für mich ist diese Lebensphilosophie bedingungslos. Also das heißt, sie fordert nichts von mir, was überall ist. Also überall wird was gefordert oder man muss, wie Sie zuerst gesagt haben, sich nach etwas richten. Ich muss was erfüllen. Aber ich glaube, es steht ja auch bei Ihnen, dass man sagt, man kann auch, man ist einfach, die Pflanze oder der Baum ist ja auch einfach. Ich muss nicht immer Nutzen bringen. Und so kommen dann die Kräfte wieder.
Herr Witschier, dass eine Philosophie, bedingungslos ist, habe ich jetzt hier auch noch nicht gehört. Das ist eine interessante Spur.
Ja, ganz bedingungslos ist sie nicht. Also wir sind schon gefordert. Wir haben ja Lebenskräfte. Das ist das chinesische Wort Qi. Man kennt es von dem Qigong. Diese Lebenskräfte auch zu nähren oder zu pflegen. Genau. Und dazu gehört zum Beispiel für Zhuangzi auch das Fasten des Herzgeistes. Das heißt, dass ich immer wieder auch mal zurücktrete und mich auch nicht, das ist ja in unserer Gegenwart ein großes Problem, überwältigen lasse, mhm, ne, von Informationen, von Bildern, von Eindrücken, weil dann wir in unserem Denken und Fühlen sozusagen verwirrt würden.
Aber jetzt die Geschichte vom Schwimmer, weil es so gut passt. Und ich bedanke mich, Frau Lampel, und Grüße nach Wien. Die geht so. Ein Schwimmer, der unversehrt einem reißenden Fluss entsteigt, sagt über seine Methode zu Konfuzius: Ich habe keine spezielle Methode entwickelt, um nicht unterzugehen. Der Ausgangspunkt meiner Entwicklung war das ursprünglich Gegebene. Ich habe über einen langen Zeitraum meine natürlichen Fähigkeiten trainiert und jetzt füge ich mich in das Unabänderliche. Ich folge dem Weg des Wassers und versuche nicht dagegen anzukämpfen. Ich stamme hier aus den Bergen und fühle mich in ihnen zu Hause. Das ist das ursprünglich Gegebene. Ich bin mit dem Wasser aufgewachsen und fühle mich in ihm aufgehoben. Das ist mir zu meiner Natur geworden. Ich denke nicht darüber nach, was ich beim Schwimmen tue und was richtig ist. Das ist das Unabänderliche.
Tja, das ist eine von vielen ganz, wie ich finde, wunderbar interessanten und gedankenanregenden Geschichten, die Zhuangzi auf der Grundlage von Laozi entwickelt hat, um uns auch klar und deutlich zu machen, worauf es bei dieser Philosophie der Lebenskunst ankommt. Und hier geht es ja tatsächlich um das Überleben. Und der Gesprächspartner des Schwimmers ist übrigens Konfuzius.
Ausgerechnet.
Konfuzius. Mhm. Und hier sprechen, und das ist auch wieder bezeichnend für den Daoismus, ein Kenner mit einem Könner. Konfuzius galt ja als weiser Mann. Und er muss sich hier im Grunde genommen belehren lassen von einem Könner. Mhm. Nämlich einem Menschen, ich hatte es vorhin schon angedeutet, der im Einklang mit der Natur sein Naturell entwickelt hat und der auch nicht den vergeblichen Versuch unternimmt, auf einem bestimmten Wege ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ja, sondern der sich, ich würde sagen, handlungselastisch dem Wellengang anpasst und gerade so am besten zu seinem Ziel kommt, nämlich ein Stück diesen reißenden wilden Fluss entlang zu schwimmen, der übrigens von einem Wasserfall gespeist wird und der ist so wild, dass noch nicht mal Fische und Krokodile es darin aushalten, aber eher der Schwimmer. Er schafft das.
Also mich hat diese Geschichte deswegen so erreicht, weil ich das mal ausprobiert habe und in einem Fluss war und Aha. Die Geschichte stimmt.
Okay.
Denn vorher haben wir den Rat bekommen, du darfst dich nicht dagegen stemmen. Mhm. Wenn du unbedingt an einer bestimmten Stelle raus willst aus dem Wasser, dann wird das misslingen. Du wirst aber rauskommen, ja. Wenn du vertraust, wenn du dich treiben lässt.
Ja. Das Gleiche würde übrigens auch gelten, wenn man in einer Millionenstadt, auch in China, eine belebte Straße überqueren will. Dann muss man sich auch, müsste man sich auch diesem Verkehrsfluss, ähnlich wie hier dem Wasser, auch kontextsensitiv, sage ich mal, so anpassen, dass man mit dem Strom mitschwimmt, also nicht dagegen. Und weil man so auch in diesen Einklang kommt mit der Natur. Und von ganz entscheidender Bedeutung ist hier auch wieder das Wu-Wei, also das Nicht-Handeln.
Haben wir das auch. Ja. Wu-Wei heißt Nicht-Handeln.
Ja. Mhm. Der Schwimmer macht es intuitiv und nicht kognitiv. Wir sind ja geschult darin, die Dinge erstmal zu verstehen, bevor wir sie dann praktisch anwenden. Und was die Geschichte nochmal so besonders interessant macht, ist, dass das Wasser ist da schlechthin das beste Symbol für das Dao.
Weil der Wandel da drin steckt.
Ja, weil es auch unmerklich, langsam, weil es ohne ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, in alle Ecken sozusagen sich bewegen kann. Mhm. Und es ist letztlich natürlich sogar stärker als der Stein.
Ja, also nochmal zu dem Wu-Wei. Da schreibt Richard Kunstwadel aus München, Wu-Wei bedeutet nicht einfach nichts tun, sondern in Einklang mit dem Dao handeln, ohne Zwang oder künstliche Steuerung. Der ideale Herrscher ist jemand, der so wenig wie möglich reguliert, sodass die Dinge sich von selbst fügen. Dadurch entstehen spontane Ordnung und Harmonie, anstatt dass durch rigide Kontrolle Chaos provoziert wird. Etwas übermäßig zu intendieren, bedeutet Zerstörung hervorzubringen. Das ist der Gedanke von Richard Kunstwadel dazu.
Ja, und den finde ich absolut treffend formuliert. Also man darf schon an kleinen Stellschrauben zur richtigen Zeit drehen, um frühzeitig einen Prozess so, aber unmerklich eigentlich zu steuern, dass nicht nach Jahren dann größere Probleme entstehen. Wir erleben das, wir sehen das gerade in Köln ja auch an den Rheinbrücken.
Auch das machen wir heute.
Ich sage nur,
man kann zu viel wollen und man kann zu wenig wollen.
Genau.
Andreas Artschwager, was haben Sie uns zu sagen in Wuppertal? Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend. Ich finde das sehr interessant, mit zu wenig und zu viel wollen, hätte ich den Eindruck, dass wir damit ein bisschen zu kurz springen.
Ja, das war jetzt auch nur ein salopper Spruch von mir bezogen auf die Brücken der Stadt Köln. Okay. Das hat jetzt mit Jiangsu nichts zu tun.
Okay. wenn ich Frau Große, Ihre Redakteurin, richtig verstanden habe, dann hatte ich mich ja eingeschaltet, weil ich dieses Prinzip des Wu-Wei in der Massagepraxis anwenden sollte.
Sie massieren? Und,
ja, genau. Und zwar bin ich in einer Shiatsu-Schule, also im Prinzip, um es stark zu vereinfachen, Akupunktur ohne Nadeln. Mhm. Nur mit Fingerspitzen, Ellbogen, Knien und so weiter. Aber auf den gleichen Bahnen unterwegs und mit dem gleichen Ziel, Leute zu etwas mehr psychischer, seelischer und körperlichem Wohlbefinden zu helfen.
Gut, und welche Wege führen dann zum Dao und zum Daoismus? Was hat das mit Massieren zu tun?
Diese ganze Meridianlehre, die dahinter steht, basiert auf der traditionellen chinesischen Medizin und die basiert wieder auf dem Daoismus. Also insofern ist der Weg sehr kurz. Wir haben am Anfang ganz kurz mit ein paar Grundlagen vom Daoismus begonnen. Das ist eben so, wie eigentlich die meisten dieses Symbol auch kennen, mit den beiden ineinander verschlungenen Erdnüssen, Tränen oder wie auch immer. Das eine schwarz, das andere weiß.
Sie meinen jetzt dieses Yin-Yang-Symbol.
Genau, das Yin-Yang-Symbol, das auf der einen Seite eben nur zusammen eine Einheit bildet und gleichzeitig aber scharf trennt zwischen schwarz und weiß, männlich, weiblich, warm, kalt und so weiter und so weiter. Und in sich aber auch nicht völlig rein ist, sondern in sich auch wieder tatsächlich Elemente der anderen Farbe enthält.
Jetzt muss ich mal so. Herrn Witsch hier fragen, also gerade weil das Symbol so vielen jetzt vor Augen stehen wird, kommt das aus der daoistischen Tradition?
Es geht der daoistischen Tradition wie dem Konfuzianismus noch voraus. Es basiert auf dem ältesten chinesischen Weisheitsbuch, nämlich dem I Ching, dem Buch der Wandlungen. Und das waren Orakelknochen, auf die man auf die verschiedenen Seiten eben dieses Symbol für Yin und Yang, aber auch für ein sich wandelndes Yang und ein sich wandelndes Yin eingeritzt hatte. Und dann konnte man durch das Werfen der Knochen, konnte man einen Ist-Zustand bestimmen, aber an den Stellen, wo deutlich wurde, das ist eine Wandlung, wurden die Knochen dann nochmal umgedreht und man hatte sozusagen einen Blick in die Zukunft. Aber alles entscheidend ist natürlich der Gedanke, wir kennen es ja auch von Heraklit, alles ist im Fluss. Ja, alles,
man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss
gehen. Genau, alles ist in Bewegung. Und wenn wir in die Natur schauen, bewegt sich das alles ohne unser Zutun von selbst.
So. Beim Wasser gewesen, genau.
Und deswegen ist das Ideal auch des Daoismus, dass wir uns wie die Fische im Wasser tummeln. Also wir im Dao, die Fische im Wasser, aber die sind sozusagen ein Vorbild und eines der größten Vorbilder für uns als Menschen, als erwachsene Menschen, sind die Kinder, die einfach spielen, ohne darüber nachzudenken, was sie tun und sich ihres Lebens erfreuen. Und mich würde jetzt interessieren, wie Sie das jetzt in Ihrer Massagepraxis anwenden.
Herr Altschwager, Ihr Wort dazu.
Genau, das ist eben tatsächlich, und ich würde sagen, ich bin in dieser Schulungsgruppe, also nur in dem Männeranteil, da gibt es insgesamt 4, 5, 6 Gruppen, die das immer wieder lernen und auffrischen, der Allerschlechteste. Also da ist der Spruch nämlich immer etwas anders übersetzt. Da habe ich mich jetzt die letzten paar Minuten immer wieder dran gestoßen. Also meine Lehrerinnen sagen, Wu Wei heißt, das zu tun, ohne etwas erreichen zu wollen. Ja, nichts zu tun, ohne ein Ziel. Und am Ende ist alles getan. Und ich verstehe es, würde es so interpretieren, also wenn ich an einer bestimmten Stelle jetzt einen bestimmten Meridian auswähle und sage so, da sorge ich jetzt dafür, dass Gefühle abfließen können von Trauer oder so, die sich da gestaut haben, das sind so die klassischen Begriffe, dann muss ich sehr, sehr, sehr danach aufpassen, also ich eben als schlechter Schüler, dass ich nur einen vorsichtigen Impuls setze und sofort überprüfe, wie reagiert der Körper des anderen. Weil das Schöne an dieser Shiatsu-Akupressur-Massage ist halt, der Körper des anderen reagiert unmittelbar, ohne dass er darüber nachdenkt oder sich Gedanken darüber auf, finde ich das gut, finde ich das nicht gut. Ja. Und ich kriege dadurch wieder eine Rückmeldung, eine Schleife.
Ich würde sagen, Sie kriegen jetzt auch noch eine Rückmeldung von Herrn Witsch hier, wie sich das einfügt in das, was wir heute besprechen.
Also wenn es um das Handeln geht, ist es für den Daoismus ganz entscheidend, dass man im gegenseitigen Einvernehmen handelt. Und dazu müssten Sie dann, aber das machen Sie natürlich, bei der Behandlung darauf achten, wie Ihr Patient reagiert und das sozusagen aufeinander so abstimmen, dass beide gemeinsam den gleichen Weg gehen können.
Besten Dank für Ihren Beitrag und hören Sie mal, Herr Witsch, hier, was Dirk Klute geschrieben hat. Vor kurzem berichtete mir eine Mutter von ihrem Sohn. Der hat einen ausgefallenen Berufswunsch und strengt sich dafür nun in der Schule richtig an. Die Pointe? Er ist erst in der 4. Klasse. Wahrscheinlich wird sich sein Berufswunsch noch ein paar Mal ändern. Sein aktueller Berufswunsch ist falsch in dem Sinne, dass er wohl nie diesen Beruf ergreifen wird. Aber er ist richtig, insofern er sich auf einen guten Weg begibt. Also wir sprechen wieder über den Weg. So gesehen sind Ziele und Pläne gut und richtig. Sie werden aber dann zum Problem, wenn ich allzu verbissen an etwas festhalte, was unmöglich ist oder nicht mehr gut. Oder wenn ich allzu leichtfertig Pläne aufgebe, kaum dass es etwas anstrengend wird. Auch hier kommt es auf das Augenmaß an, wo festhalten und wo loslassen und neu justieren angesagt ist, meint Dirk Klute.
Ja, dafür gibt es in der daoistischen Philosophie einen passenden, schönen Begriff, nämlich das Gehen von zwei Wegen. Ich erläutere es mal an einem Beispiel. Ein Student, das würde jetzt zu diesem Schüler passen, der in möglichst kurzer Zeit ein sehr gutes Examen schaffen will und sich deswegen jeden Tag bis zu 12 Stunden an den Schreibtisch setzt, um zu lernen, zu büffeln. Was ist die Konsequenz? Er kann nachts nicht mehr richtig schlafen und das ist natürlich
nicht gut.
Nicht gut. und dann ist er letztlich besser beraten, diese beiden Wege zu gehen. Das heißt, sowohl ausreichend zu schlafen, als auch nicht zu viel zu lernen. Denn dieser Student war nach kürzester Zeit so erschöpft, dass er weder schlafen noch lernen konnte.
Also raus aus der Logik entweder oder.
Genau.
Lieber sowohl als auch. Zwei Wege.
Das Gehen von zwei Wegen, wenn man dazu in der Lage ist. Wir sind ja in der Regel, haben wir ja eine bestimmte Perspektive auf ein Geschehen und halten die auch für richtig und für wichtig. Mhm. Und deswegen, da gibt es eine andere wunderbare Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, die vorzustellen.
Die mit den Affen?
Genau.
Ja, dann lese ich jetzt die mit den Affen. Habe ich auch gedacht, das passt zu den Affen. Die geht so, ein Affenwärter fütterte seine Schützlinge mit Eicheln und sagte zu ihnen, ihr bekommt von mir morgens 3 und abends 4 Eicheln. Diese Ankündigung verärgerte die Affen. Da sagte der Affenwärter, na gut, dann bekommt ihr morgens 4 und bei Einbruch der Dämmerung 3 Eicheln. Diese Nachricht freute die Affen. Dadurch änderte sich zwar nichts an der Zahl der gewählten Worte und auch nichts am gesamten Sachverhalt, aber es zeigte dennoch eine gute Wirkung. Und genau aus diesem Grund harmonisiert der weise Mensch die Gegensätze von wahr und falsch und kommt dadurch in Einklang mit der himmlischen Natur zur Ruhe. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie aus dieser affigen Geschichte rausholen.
Also der Affenwärter ist natürlich der Weise.
Ja.
Und er ruht sozusagen in der Mitte des Geschehens. Er hat eine Nullperspektive. Das ist ähnlich wie eine Narbe bei einem Rad. Das Zentrum, um das sich alles dreht, das sich aber selber nicht bewegt. Und er kann aus dieser Nullperspektive eben die anderen Perspektiven, also ich sage jetzt mal der Speichen des Rades, das ist eben auch das Verhalten der Affen, die einmal protestieren und sich einmal freuen, kann er aus dieser neutralen Nullperspektive gut beurteilen. Und er findet ja ganz einfach, nämlich mit Hilfe des Wu-Wei, er tut ja fast gar nichts.
Er verarscht die Affen.
Nein, das macht er nicht. Also, er diskutiert nicht mit den Affen, er stellt sie auch nicht als Idioten hin, sondern er nimmt sie ernst in ihrem Ärger, obwohl das objektiv betrachtet natürlich lächerlich aussieht.
Weil die Zahl der Eicheln gleich ist.
Genau. Aber die Affen sind fokussiert auf den Anfang der beiden Ankündigungen. Morgens 3, morgens 4. Mhm. Sie haben nicht das Ganze im Blick. Und das ist eben der Weise, der eben das Dao, also den großen Zusammenhang kennt. Und der dann eben gelassen mit einem minimalistischen Eingriff, durch eine kleine Umsortierung, das an dem ganzen Sachverhalt insgesamt gar nichts ändert, aber dazu beiträgt, dass eben dieser Unfrieden verschwindet und die Affen, ja.
Na, da sehen Sie mal, dass ich die Geschichte beim ersten Lesen gar nicht kapiert hatte.
Aha.
Ja, ich habe jetzt gedacht, das ist ein Herrschaftsverhältnis. Der Wärter kann hier sagen, so oder so. Und er nutzt die überschaubare Intelligenz dieser Affen aus, ja, dass sie nicht kapieren, dass sie den Tag über genau die gleiche Anzahl bekommen, nur beim einen Mal unzufrieden sind und beim nächsten Mal zufrieden sind. Ist doch eine perfide Herrschaftsstrategie.
Ja, aber er schafft es ja eben, Harmonie herzustellen. Und was ich so beeindruckend finde, ist eben, dass er das Verhalten der Affen weder abwertet, noch mit ihnen sich auf eine Diskussion einlässt, sondern eine kleine, aber sehr hilfreiche Maßnahme ergreift. Und ja, das ist eben das Gehen sozusagen von zwei Wegen. Ne? Er kann beide Wege gehen, ganz unproblematisch, weil er eben sozusagen aus der Vogelperspektive auf das Geschehen schaut. Das gelingt uns natürlich nicht so einfach. Es ist im Alltagsleben auch nicht einfach in dem Sinne mathematisierbar. Die Probleme, die wir so haben, die kann man nicht in diesem einfachen Sinne verrechnen. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mit Kindern in den Urlaub fahren und sagen, so, wir gehen jetzt zuerst ins Kino und dann an den Strand und die meutern und sagen, nein, wir wollen aber, ja, dann kann man doch ganz gelassen sagen, okay, dann gehen wir zuerst an den Strand
und dann
gehen wir ins Kino. Und
Vielleicht hätte es meinem Gerechtigkeitsempfinden aufgeholfen, wenn es jetzt erklärend geheißen hätte, ich habe nur 7 Eicheln für euch, okay, mehr werden es nicht. Und wenn die andere Lösung besser ist, dann eben so. Aber wahrscheinlich ist schon das Verknappte, dieses sich gar nicht erklären, ist vielleicht schon ein Teil des Clues, oder?
Ja, es ist
natürlich, dass man nicht alles ausbuchstabiert.
Ja, es ist natürlich eine gleichnishafte Geschichte, die uns ja die Augen öffnen soll, dass es eben aufs Ganze betrachtet, wenn man das große Ganze im Blick hat, es eine, ich sag mal, himmlische, kosmische Lösung eines Problems geben könnte oder kann, auf die wir so schnell mit unserem menschlichen Verstand nicht kommen. Aber dafür gibt es ja eben weise, kluge Berater wie Zhuangzi selbst, der ja mit seinem Werk uns genau auch dafür die Augen öffnet.
Michael Mann in Köln, ich grüße Sie.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Was wollen Sie uns denn mitgeben? Als potenziell weiser.
Nee, weise bin ich nicht. Also glaube ich. Aber bin interessiert. Und wenn man den Begriff Daoismus im Internet mal eingibt, dann kommt ja die Definition raus, dass der Daoismus etwas ist, und zwar, dass man akzeptiert, dass nichts wirklich fest ist, wenn ich das mal so in meinen Worten sagen darf, sondern dass alles im Wandel ist.
Ja.
Und eigentlich heißt das, dass dann wir eigentlich Daoismus betreiben, wenn wir akzeptieren, dass das Leben Veränderung bedeutet. Und das tut es ja nun mal. Also ist für mich der Begriff Daoismus, ich akzeptiere, dass sich Dinge verändern und dass Dinge immer im Wandel sind und dass nie ein Zustand auf Dauer ist. Selbst ein Stein, der für uns aussieht, als wäre er auf Dauer ein Stein, verändert sich ja im Laufe der Zeit. Nur vergeht Zeit und die Veränderung für den Stein so langsam, dass wir es in unserer Lebenszeit gar nicht wahrnehmen können. Das ist für mich also eigentlich der Begriff Daoismus, deutet das Leben so zu nehmen, wie es ist.
Ja, allerdings sollte man, glaube ich, noch einen Gedanken hinzunehmen, nämlich wenn es um das zwischenmenschliche Verhalten oder um das Handeln geht. Die Tatsache, dass wir alle Geschöpfe der Natur sind, und das gilt für alle Lebewesen, das beinhaltet den für mich ganz zentralen Gedanken der Gleichgültigkeit. Also wir sind nicht gleichgültig, sondern alles hat in gleicher Weise das Recht zu existieren und auch seine Lebenskräfte zu entfalten.
Was meinen Sie mit dem Alles? Alles, was existiert, oder alle Lebewesen?
Alle Lebewesen sind für den Daoisten gleichwertig, gleich wichtig. Sie sind ja alle haben sich ja alle nicht selber in das Leben hineingewünscht, sondern sie finden sich darin vor. Sie werden aber natürlich alle in gleicher Weise auch von der Natur versorgt mit Lebensmitteln. Mhm. Und das ist ein vollkommen anderer Blick auf das gesellschaftliche Zusammenleben, so wie wir das kennen, weil wir sind oder wir haben gelernt, ich ja auch in meinem Studium, der Mensch steht über dem Tier und über der Pflanze. Lediglich bei Karl Marx habe ich den schönen Satz gefunden in seinen Pariser Manuskripten, der Mensch ist unmittelbar ein Naturwesen. Und als Naturwesen steht er auf der gleichen Stufe wie Tier und Pflanze. Also das ist im Grunde genommen daoistisch gedacht. Allerdings macht Marx irgendwann dann doch wieder den Sprung. Und weil der Mensch Vernunft hat, kann er natürlich Wissenschaft betreiben, er kann auch Kunst betreiben, er kann das alles reflektieren. Aber das spielt für die Daoisten keine entscheidende Rolle.
Herr Mann, besten Dank für Ihren Punkt. Ein Wort noch von Giri an philo@wdr.de. Da steht, ein wichtiger Punkt im Daoismus ist, ein Ich zu verlieren oder zu vergessen und das Betonen des Leeren. Sie hatten schon vom Herz-Geist-Fasten bei Zhangzi gesprochen. Mhm. Das taucht hier auch auf als Gedanke. Und weiter, auch eine Wertschätzung des Faden und des Einfältigen. Letztlich sind nicht meine Wünsche und Vorstellungen wichtig, sondern mein Anvertrauen an das Leben, an das Natürliche, an das Nicht-Willentliche, schreibt Giri.
Also das ist auch durchaus ein ganz wichtiger, zentraler Gedanke dieser Lebenskunst, dass nicht das Ich, was für uns im abendländischen Denken ja durch Descartes vor allen Dingen, durch sein Cogito, ne, ich denke oder ich zweifle, also bin ich. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt unserer abendländischen Philosophie.
Dass wir das Ich in den Mittelpunkt rücken.
Genau. Und hier, ich habe es ja eben angedeutet, dadurch, dass alle Lebewesen als gleichwertig oder gleichgültig betrachtet werden, haben natürlich alle, auch solche Lebewesen, die kein Bewusstsein haben, die gleichen Rechte wie wir. Und wir sind gehalten, das ist eine moralische oder ethische Konsequenz aus dieser Lebenskunst, niemandem zu schaden, niemandem den Lebensraum streitig zu machen. Oder man könnte es sogar sagen mit dem Paragraph 1 der Menschenordnung, die dem Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung folgt. Wer mit anderen zusammenlebt, muss ständig vorsichtig sein und darauf achten, dass niemand beschädigt wird. Mhm. Das ist sozusagen der minimalistische Imperativ des Daoismus. Und ich bin davon überzeugt, wenn man sich an den halten würde, dann wäre eigentlich schon alles Wichtige getan. Und es gäbe keine Kriege, es würde niemand ermordet, es würde niemand bestohlen, wir würden niemanden belügen. Denn das sind ja alles Verhaltensweisen, wo wir anderen Menschen schaden.
Das ist ja eine sehr ideale Welt, die Sie hier beschreiben. Ja. Ist übrigens schade, wo Sie jetzt von verschiedenen Lebewesen gesprochen haben, dass wir es nicht mehr schaffen, die Geschichte vom Schmetterling zu hören. Jedenfalls nicht ganz. Ich will nur sagen, wovon sie handelt. Also von dem Traum eines Menschen, ein Schmetterling zu sein. Und dann irgendwann gerät das durcheinander und er weiß nicht mehr, bin ich Mensch, bin ich Schmetterling? Und wie diese beiden Lebewesen dann zueinander stehen, das ist die Frage dieser Geschichte. Worauf läuft sie hinaus? Das schaffen wir noch kurz.
Es geht genau um die Gleichwertigkeit dieser beiden Lebensformen. Nämlich als Schmetterling erlebt Zhuangzi oder Zhuangzhu, wie er da in der Geschichte heißt, eine wunderbare Erfahrung, die er als Mensch in dieser Form gar nicht machen könnte. Es geht wieder sozusagen um das sorglose Wandern durch die Gegend. Und es ist eben nicht so wie bei uns, bei Descartes, dass wir versuchen, diesen Zustand abzuwerten. Das ist ja nur ein Traum. Man ist ja dann auch,
ne, froh, wieder wach zu sein.
Sondern es ist viel radikaler als bei Descartes, nämlich er wacht auf und er weiß dann gar nicht, ne, bin ich jetzt der Schmetterling, der träumt, Zhuangzi zu sein, oder ist es genau umgekehrt? Und nur diese Gleichgültigkeit, die gibt der Geschichte dann auch einen tieferen Sinn.
Zhuang Zi besser verstehen heißt ein Band von Michael Witschier und der ist erschienen im Verlag Sisypho. Da sind diese Geschichten auch drin.
Genau.
Enthalten. Herzlichen Dank für diese gemeinsame Stunde, Herr Witschier.
Ja, ich danke auch.
Vielleicht kennen Sie ja neugierige Menschen in Ihrer Umgebung, die sich für unser Thema von heute interessieren könnten. Schicken Sie gern einen Link zum Podcast des Philosophischen Radios weiter. Dann geht auch der seinen Weg. Nächsten Montag, Ostermontag, da wiederholen wir hier ein philosophisches Radio über berühmte Sätze aus der Geschichte der Philosophie. Und dann in 2 Wochen wieder live, da geht es um menschlichen Geschmack, um unsere Vorlieben und wie die sich bilden. Danke fürs Zuhören, grübeln Sie nicht zu viel. Zum Abschluss noch eine Podcast-Empfehlung. Bei Quatsch und Weisheit sprechen Kinder von 7 bis 14 über alles, was ihnen wichtig ist. Freundschaft, Angst oder sogar Magie. Dabei unternehmen sie philosophische Gedankenexperimente und tauschen sich aus. Quatsch und Weisheit, der Philosophie-Podcast von Kindern für alle in der ARD-Audiothek.
WDR 5